Lustigerweise, der erste Film macht das auch, dass, wenn ich jetzt einfach mal Italo-Film klugscheißern darf.
Aber gerne.
Framing, der Filmpodcast von kritik.de.
Ja, damit herzlich willkommen zur bereits 12. Ausgabe von unserem Framing-Podcast hier bei kritik.de. Mein Name ist Sirka Dritzke und ich darf auch diese Episode moderieren, in der wir einen Schwerpunkt auf das italienische Kino legen wollen. Gleich mehrere italienische Filme starten zurzeit in den Kinos und zwei davon wollen wir etwas ausführlicher besprechen. Außerdem gibt es noch einen kleinen Festivalbericht, in dem uns Dunja Bialas etwas zum Cine Latino in Toulouse erzählen wird. Also ein volles Programm, für das ich mir natürlich wieder Unterstützung geholt habe. Und zwar von zwei Framing-Debütanten. Zum einen begrüße ich Nino Klingler, der vor langer Zeit zumindest schon mal bei kritik.de Podcast dabei war, aber das ist lange her. Hallo Nino und schön, dass du jetzt mal bei Framing dabei bist.
Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein.
Und zum anderen begrüße ich Fabian Tietke. Er ist Filmjournalist und Kurator, schreibt für die Taz, aber auch für viele andere Medien. Hallo Fabian, schön, dass du dabei bist.
Hallo.
Die Idee für so einen italienischen Film, die kam eigentlich mal von Hanna, die hat sich dann in den Urlaub verabschiedet und lässt uns quasi hier alleine. Die hat auch dich ins Spiel gebracht, Fabian. Hast du denn irgendwie eine besondere Affinität zum italienischen Kino oder wie sieht die so aus?
Ja, durchaus schon. Ich mache das jetzt schon auch eine Weile, dass ich immer mal wieder in so Filmprogrammen was zum italienischen Kino mache. Eigentlich eher historisch, gar nicht so sehr Gegenwart. Ja, und ansonsten beides Interesse.
Wie sieht das bei dir aus, Nino? Hast du ein besonderes italienisches Kino? Was verbindest du damit?
Ich bin zu kritik.de gekommen, wegen eines Fellini-Seminars, das Frederik Jäger und ich gleichzeitig an der Freien Universität Berlin besucht haben. Und irgendwie kann ich mir nicht helfen, als dass ich bei italienischem Kino doch relativ stark so Fellini als, was ist denn da der richtige Begriff, Gravitationszentrum für mich irgendwie nicht loswerde. Das heißt, seinem Film habe ich mich sicherlich am meisten auseinandergesetzt und meine dann auch immer wieder Bezüge zu erkennen und kenne mich darum herum aber leidlich schlecht.
Naja, vielleicht ja sogar in dem Film, über den wir gleich sprechen wollen, tatsächlich über La Chimera und Io Capitano. Das sind die beiden Filme, die wir heute besprechen. Es startet allerdings morgen auch noch ein anderer italienischer Film, nämlich morgen ist auch noch ein Tag von Paola Cortellesi, beziehungsweise wird er schon gestartet sein, wenn ihr das hier hört, der im letzten Jahr zum absoluten Überraschungserfolg in italienischen Kinos wurde. Ist in der italienischen Nachkriegszeit angesiedelt. Dann gab es ja außerdem den Venedig Eröffnungsfilm Kommandante, ist ein zweites Weltkriegsdrama. Also seit ich mich auf diese Folge vorbereite, entdecke ich überall noch neue italienische Filme, die gerade irgendwie zumindest diskutiert werden. Genau, wir wollen aber über die beiden genannten Filme sprechen. Bevor wir das tun, wie immer an dieser Stelle der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt, so euch dieser Podcast denn gefällt. Zum einen natürlich, indem ihr uns liked, bewertet, weiterempfehlt. Aber ihr könnt uns natürlich auch finanziell unterstützen und das bereits zum Betrag von einem Cappuccino im Monat, den ihr uns ausgeben könnt. Aber auch wenn ihr sagt, Cappuccino ist nett, aber mit Focaccia vielleicht noch besser oder sogar Aperol Spritz, wir haben unterschiedlichste Pakete. Geht einfach auf kritik.de, folgt dem Link zu Steady. Dort könnt ihr dann ein Paket auswählen und kritik.de UnterstützerIn werden. So, jetzt aber genug der Vorrede und wir kommen zum Film. Und wollen sprechen über Alice Rohrwachers La Chimera. Schon ihre letzten Filme feierte auch dieser seine Premiere in Cannes im letzten Jahr und jetzt am Donnerstag, den 11. April, startet er bei uns im Kino. La Chimera spielt in den 1980er Jahren in der Toskana und im Zentrum steht Arthur, gespielt von Josh O'Connor, ein Brite, der die Gabe hat, alte etruskische Gräber ausfindig zu machen. Wie genau, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. So eine Mischung aus Wünschelrute und irgendwie so körperlichen Symptomen. Er hat eine Gang an Grabräubern um sich geschart, die dank eben dieser Gabe immer wieder auf Grabbeigaben stoßen, die sie dann an einen geheimnisvollen Auftraggeber namens Spartaco verkaufen können, der bzw. die dann erst zum Schluss in Erscheinung tritt. Zugleich lebt Arthur selbst noch ein bisschen in der Vergangenheit. Seine verstorbene Geliebte Benjamina erscheint ihm immer wieder im Traum. Bei Benjaminas Mutter Flora, gespielt von Isabella Rossellini, kommt er zunächst unter, trifft dort auch auf Italia, eine andere Frau, die dann sowas wie ein Love Interest wird, dann aber auch einen eigenen Erzählstrang bekommt. Also man merkt schon, es ist ein Film, der jetzt nicht gerade geradlinig von Plotpoint zu Plotpoint erzählt, sondern eher etwas ausschweifender. Du hast ihn in deinem Text nie nur ein Palimpsest genannt, von sich mehrfach überlagernden Zeiten. Deswegen, genau, erschließen wir uns den vielleicht jetzt lieber gemeinsam. Er ist aber auch eben Abschluss einer Trilogie nach Land der Wunder, ein glücklich wie Lazarus. Vielleicht mal als Einstiegsfrage an dich, Nino: Wie bist du denn zu Alice Rohrwacher gekommen? Verpasst du mit ihrem anderen Film schon viel verbunden, bevor du auf La Chimera gestoßen bist?
Ich habe de facto alle drei geschaut und habe sehr stark, ist der deutsche Titel Glücklich wie Lazzaro?
Genau, so
Glücklich wie
heißt der im
Lazzaro
Deutschen.
habe ich sogar mehrmals geschaut im Kontext. Ich war mal involviert in einem Projekt der Filmuniversität Babelsberg zu Prekarität im europäischen Gegenwartskino. Und da ist der Film schon sehr interessant. Vielleicht kurz zu dem Film. Da geht es um so eine. Lange Zeit ist es zeitlich nicht genau markiert, um eine Gruppe quasi Leibeigener, die auf dem Land arbeiten, Vieh halten und den Boden bestellen und für eine ominöse Fürstin, glaube ich, das alles tun. Und die tritt dann erst später in Erscheinung und die kommt dann mit einem Mercedes angefahren, ein lamoyanter Sohn mit einem kleinen Schoßhündchen, hat ein Handy und am Ende werden die dann alle aus ihrer Leibeigenschaft von der Polizei per Helikopter befreit und dann bricht der Film auf einmal in so eine zweite, nach so einer total ländlichen Phase, in so eine städtische Phase, wo sie alle in Mailand sind und dann dieser Familie wieder begegnen, die sie früher ausgebeutet hat. Und der Film ist total besonders, weil er auch mit so magischen Elementen durchsetzt ist, ähnlich wie jetzt La Chimera, also diese entrechtete Landbevölkerung, obwohl sie komplett ausgebeutet und unterworfen ist, können zum Beispiel den Wind beschwören und da gibt es so magische Szenen, wie sie so alle prusten und dann den Sohn der Fürstin so rückwärts, ich weiß nicht, ob Fürstin der richtige Wortausdruck ist, so rückwärts irgendwie den Hang hinauftreiben. Also es gibt auch so ganz eigenartige magische Momente und so eine Form von ja, ostentativer Naivität in der Darstellung, vor allen Dingen bei der Hauptfigur, an der man sich auch sehr stark reiben kann. Und es war auf jeden Fall ein Film, den wir in diesem Zusammenhang an der Filmuniversität Babelsberg, Guido Kirsten hat das Projekt geleitet, total irgendwie auch kontrovers besprochen haben. Weil in der Art und Weise, wie der auf so eine fast schon naivlich märchenhafte Art und Weise so extreme Prekarität und ökonomische Ungleichheit einerseits behandelt, aber andererseits auch politisch nahezu stumpf macht, weil in dieser Form tritt sie uns nicht entgegen. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber gleichzeitig ist er filmisch unheimlich spannend gebaut gewesen. Der Vorgängerfilm, da geht es, glaube ich, um Bienenzucht auf dem Land. Und an den habe ich nicht mehr so starke Erinnerungen, habe aber trotzdem, ich wusste, als ich La Chimera geguckt habe, nicht, dass es sich um eine Trilogie handelt, aber da hatte trotzdem schon beim Schauen das Gefühl von einer großen, nicht nur formalen Schlüssigkeit, sondern auch was die Locations angeht. Das sind bis auf diesen zweiten Teil von Glücklich wie Lazzaro sehr stark non-urbane Filme, also die auf dem Land spielen oder dem ersten Film, wie heißt der nochmal schnell? Sorry, dass ich den Namen.
Land der Wunder auf Deutsch.
Der spielt, glaube ich, in so einer Kommune, wenn ich mich nicht täusche. Und deswegen, um das jetzt kurz zu sagen, habe ich bei Alice Rohrwacher schon das Gefühl, dass sie sich im klassischen Sinne der Autorinnen Politik um eine Autorinnenposition handelt, die auch so eine gewisse Konsistenz in ihren Themen, in ihren visuellen Entscheidungen und auch so ein bisschen in den Locations. Und darüber habe ich auch in meinem Text probiert zu schreiben, vor allen Dingen auch in den Gesichtern, weil sie mischt ganz interessant Laiendarstellende mit Profischauspielern. Der Hauptdarsteller von Lazzaro hat zum Beispiel auch ein Cameo in La Chimera, wie mir erst beim zweiten Sehen klar geworden ist, der spielt in so einer Marching Band bei einem Umzug.
Ach, wirklich? Okay, das habe ich auch noch gar
Taucht
nicht.
auf und relaxt dann irgendwann auf den Treppen vor der Kirche, vor der Dorfkirche. Also es gibt so eine Form von einem eigenen Universum
Ja.
Gefühl, das ich erstmal ganz, ganz, ganz sympathisch finde bei Rohrbacher.
Ich glaube sogar dieses die quasi gestorbene Geliebte von Arthur ist auch die taucht auch schon mal vorher auf in, ich glaube, Corpo Celeste ist sie eins der Kinder oder sowas, oder ist es sogar Meraviglia? Aber genau, also die taucht auch mehrfach auf.
Also ohne das jetzt komplett irgendwie zu wissen, scheint es da definitiv so interfilmische Bezüge zu geben. Das wusste ich ja zum Beispiel gar nicht. Das wäre ja quasi, dass sogar die Erzähluniversen irgendwie miteinander verwoben sind.
Ja, Fabian, wie ging es dir denn mit La Chimera? Vielleicht versuchen wir ein bisschen auf den neuen Film jetzt noch einzugehen. Also natürlich schon in Bezug auf die anderen. Hast du dich auch sofort wieder in einem Rohrbacher-Universum wiedergefunden? Wie ging es dir mit dem Film?
Ja, also tatsächlich ja. Und ich muss auch sagen, also für mich ist das immer so ein bisschen ambivalent. Ich finde, dass ihre Filme sind für mich sehr, die sind erstmal sehr an Narration getrieben, von Narration getrieben auf eine Weise, die aber jetzt gar nicht heißt lineare Narration, aber schon, ich finde, es sind erstmal Filme, die nicht von den Bildern kommen, sondern erstmal von irgendeiner Form von Erzählung. Und dieser Stil, der ist, finde ich, schon sehr unverwechselbar. Das kann man mögen, das kann man auch irgendwie. Ich finde das manchmal auch ambivalent. Es hat so sehr sowas, so Markenprägen für so ein, auch für eine, vielleicht sogar für eine Festivalvermarktung. Das meine ich jetzt aber gar nicht negativ, sondern, aber ich finde sozusagen, ich finde, das ist schon, ich finde, diese Filme sind sehr unverwechselbar. Das vielleicht macht es einfach so rum. Mehr als, und was ich daran, ist sie zum Beispiel auch relativ nah an manchen anderen, die jetzt gerade Karriere machen im italienischen Kino, wie Pietro Marcello oder solchen Leuten. Aber es gibt halt auch Leute, die das ganz anders machen. Also ich finde, sie positioniert sich da schon sehr stark als relativ unverwechselbare AutorInnenposition. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ich finde, das schwankt so zwischen, das hat eine Künstlichkeit, die definitiv gewollt ist und die eben genau diese Figuren aufgreift, die auch immer so ein bisschen der Welt entrückt wirken, deren Protagonistinnen. Und es hat aber auch was Manieriertes irgendwie. Wie gesagt, auch gar nicht jetzt im abwertenden Sinne, sondern in so einem Sinne, dass es stellt seine Künstlichkeit auch durchaus aus. Also das würde ich für alle Filme. Und mir war auch nicht klar, dass das jetzt eine Trilogie ist. Ich muss auch gestehen, ich muss nochmal drüber nachdenken, was ich da überhaupt von verstanden habe, inwiefern das eine Trilogie bildet. Aber nee, aber ich meine, es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film. Es gibt auch Motive, die sich definitiv wiederholen, so wie eben dieses Kommunenmotiv aus, wie ich jetzt gelernt habe, Meraviglia. Da gibt es ja auch Kommunen, da können wir auch gleich noch drüber reden.
Ja, vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei der Erzählung. Du hast ja gesagt, sie kommen dann doch immer auch diese Filme schon vom Erzählen und vielleicht das noch mal zu erschließen. Nino, was würdest du denn sagen, was erzählt denn dieser Film? Er erzählt ja anhand dieser Figur des Arthur. Was ist denn dieser Arthur für einer und wie lernen wir den kennen? Als was oder als wen?
Ja, der Arthur ist eine eigenartig, einerseits eine Figur, die komplett verloren ist und andererseits genau an dem Ort, wo sie sein muss. Also einerseits ist er ist ein Fremder in Italien, er spricht kein gutes Italienisch, darüber Italia, die auch sehr klar benannt ist, mit der ihn dann auch irgendwann eine kleine Romanze verbinden wird, weist ihn auch darauf hin, bietet sich sogar als Italienischlehrerin an. Er fremdelt immer wieder mit den Menschen um ihn herum. Direkt die Eröffnungsszene zeigt ihn sogar als einen gewalttätigen Ex-Knasti. Ich kein Spoiler. Und das heißt, in der Art und Weise wird er schon immer wieder von dem Film als Fremdkörper verhandelt. Gleichzeitig hat er eben diese magische Fähigkeit, die etruskischen Gräber körperlich zu erspüren. Er sucht die mit der Wünschelrute und fällt dann, wenn er über ihnen steht, wirklich in Ohnmacht. Das wird auch filmisch akzentuiert. Die Kamera kippt dann in einer kontinuierlichen Bewegung um 180 Grad. Ich glaube, einmal wird er so gespiegelt in einer Pfütze. Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Es gibt diese Umkehrungsmotive. Und das heißt, er hat eine Connection zu dieser Vergangenheit, die natürlich ganz und gar magisch ist auf eine Art und Weise. Das heißt, irgendwie ist er in der italienischen Vergangenheit zu Hause und fremdelt ein wenig mit der italienischen Gegenwart. Eine halbe Beschreibung und eine halbe Interpretation meinerseits. Und all das, und da würde ich Fabian auf jeden Fall recht geben, ist natürlich, das wird sehr stark erzählt. Also das sind wirklich so ganze Sequenzen, in denen er dann geht und in denen das dann auch beschrieben wird. Es gibt mehrere Ebenen von Beobachtenden. Es gibt einmal seine Gang, die ihm folgt. Und dann gibt es in der ersten Szene sogar, sie wird eingeführt als eine Reporterin. In Wirklichkeit ist sie eine Spionin mit Kamera, die dann noch hinterhergeht. Also das wird alles schon auch so aufbereitet, dass man das auch versteht, was da gerade passiert. Aber gleichzeitig wird es auch so visuell akzentuiert. Ich will Fabian total recht geben. Das Eigenartige an Rohrbacher, das auch manchmal vielleicht in Momenten frustrierende ist, dass es immer wieder so widerstreitende Empfindungen bei mir gibt. Diese krasse Erzählorientierung und auch dieser Hang zur Magie wird von einer unheimlichen Haptik der Bilder irgendwie durchkreuzt. Also die sind sehr stofflich, die sind sehr materialreich, die sind sehr irgendwie satt mit sowohl so Markern von, also so Indizes, würde man in der Filmtheorie sagen, also so Bezügen zur materiellen Wirklichkeit.
Muss man vielleicht kurz dazu sagen, das Film ist analog gedreht in verschiedensten Formaten, ne? 16 mm, Super 16, 35 mm, also auch da geht es viel um, sozusagen, verborgene, vergessene, vergangene filmische Materialien.
Also irgendwie ist dieser Film fast schon dokumentarisch einer Nicht-Realität gegenüber. Und das zeichnen die irgendwie aus, aber macht ihn auch so ein bisschen schwer greifbar hier und da. Genau, das war jetzt meine Interpretation des Arthur. Das war ja deine primäre Frage. So hätte ich das versucht.
Ja, vor allem, weil ich eben dachte, so vielleicht kann man sich über die Figuren irgendwie dieser Frage nähern, ne? Was ist sozusagen erzählt? Also kommt es vom Visuellen, kommt es vom Erzählen her, weil die ja sozusagen einerseits fast schon etwas Mythisches hat, auch diese Figur Arthur, und darin ja vielleicht auch dem Lazaro in Lazaro Felice gar nicht so unähnlich ist, der ja auch in irgendeiner Art ein Fremdkörper ist. Genau, ja. Aber Fabian, du wolltest auch weiter was sagen.
Ich glaube, ich habe mehreres gerade im Kopf. Also einerseits, ich fand es jetzt interessant, ich habe so ein Gespräch, längeres Gespräch mit ihr jetzt nochmal gesehen, wo sie auf diese Filmgeschichte, auf diese Frage des analogen Films eingeht, aber das können wir vielleicht mal kurz nochmal zurückstellen. Ich glaube, ihre Protagonisten sind halt oft so Fremdkörper, über die quasi eine Form von sozialem Setting erzählbar wird, eigentlich auch. Also quasi. Und die Frage ist immer, wie wichtig die dann eigentlich auch selber sind. Das ist, glaube ich, also quasi, wie viel ist das so ein erzählerischer Kniff und wie viel ist das quasi, wie wichtig sind sie selber? Ich würde jetzt sagen, bei Arthur ist er schon auch als Figur wichtig dann letztendlich. Aber ich finde, die haben auch, und da ist der analoge Film vielleicht gut, doch eine gute Referenz, das gibt schon eine Tendenz dazu, dass das eine Form von Kino ist, was vielleicht auch ein Rückgriff ist auf eine bestimmte Art, was weiß ich, so ein italienisches Erzählkino, der jetzt eher, also was ist ich so, der 80er, 90er Jahre vielleicht sogar eher, also so ein Autorenkino, quasi jetzt nicht mehr so dieses Pasolini-Shocking-Erzählmoment, sondern eher so ein, Fellini ist da bestimmt, Fellino auch eine schöne Referenz, da gibt es auch einige Filme, woran man denken kann, die bringen so zusammen so diese vollgepropften Bilder, es gibt auch ganz viele kulturelle Referenzen, die kann man auch alle einpacken an den Film, wenn man das möchte, also von der Stilllegung der Eisenbahn bis zu der Wiederentdeckung der Etrusker, über diese Musik, die dazu kommt. Da könnte man zu jedem davon, glaube ich, viel sagen. Genau, gleichzeitig eben diese Dorfleben trifft Hippietum, trifft Italia, die ja lustigerweise auch eine Brasilianerin ist in dem Film. Auf jeden Fall, da durchdringen sich auch so ganz viele Sachen. Und ich meine, im Grunde genommen ist es ja eine einfache Geschichte. Also Typ kommt aus Knast, die ganze Gang hängt eigentlich irgendwie an ihm, weil er halt derjenige ist, der diese Statuen da entdeckt. Und damit verdienen die halt ihr Geld, indem sie das halt dann in die nächste Stadt, wenn ich das richtig verstanden habe, karren da zu Spartaco. Wiederum angesiedelt in einer halbvoll touristischen Tierarztpraxis, könnte man das vielleicht beschreiben. Das ist irgendwie auch ganz witzig. Und genau, und dann im Prinzip ist das die ganze Geschichte. Und dann gibt es so ganz viel Dorfleben, letztendlich auch das Gefälle zwischen diesem Dorf und den Fundstellen dieser Ausgrabungen und dem, man kann es vielleicht schon sagen, Vermarktungszyklus, zu dem quasi Spartaco das Nadelöhr bildet. Das ist eigentlich, ist das eine relativ einfache Geschichte, aber trotzdem ist es entwickelt sich so in so, vielleicht in so Erzählspiralen. Also quasi, es erzählt einem schon was, nimmt einen auch sehr, sehr gut mit. Aber man hat jetzt noch nicht am Anfang hat man eigentlich keine Idee, wo diese Geschichte jetzt eigentlich hin will.
Und worauf auch dieses Grabräubermotiv abzielt. Ne? Ich glaube, das ist auch irgendwie eine Frage, was, na, es gibt ja einerseits natürlich schon eine klare Spartaco-Auftraggeberin, verkauft diese Dinge weiter. Es gibt eine ganze irgendwie KunstsammlerInnenwelt dahinter, die natürlich auf diese Grabbeigaben sehr scharf ist. Andererseits gibt es auch diese Szene, in der wir halt wirklich mit diesen Grabbeigaben erstmal alleine sind und die fast dann wieder durch die Kamera auch mythisch aufgeladen werden. Also ich weiß gar nicht, was würdest du sagen, Nino, wo will sie damit eigentlich hin mit dieser Frage der Grabbeigaben, die einerseits eben auch natürlich sowas total, auch selbst von ihr oder von diesem Film wieder sehr emporgehobenes haben, andererseits sehr kühl eingebaut sind in diese Ökonomie.
Genau, die Sequenz kann man vielleicht kurz beschreiben, weil sonst ist es nicht so leicht, sich das vorzustellen. Relativ spät im Film macht Arthur seine quasi größte Entdeckung, die, um das vorwegzugreifen, dann auch zu bis zu einem gewissen Grad zu seinem Wahnsinn und zum Ende dieser Bande der Grabräuber führt. Er findet diesmal ohne Wünschelrute, ein total unangetastetes mit gigantischen Beilagen und vor allen Dingen einer riesigen, super erhaltenen Statue ausgestattetes Grab, nahe einer Industrieanlage. Und während er da oben drüber in Ohnmacht fällt, oder ich glaube, es ist so geschnitten, dass er torkelt von seinen Freunden weg und dann sind immer wieder Aufnahmen von diesem ungeöffneten Grab, das in so einem eigenartigen Zwielicht liegt und das von wo man diese ganzen diese Beigaben sieht und Wasser steht auf dem Grund. Und es ist einfach unklar, was für einem Status diese Aufnahmen sind. Ob das seine inneren Vorstellungen sind, quasi das, was er sieht, oder ob das Vorweggriffe sind, später dringen die dann in dieses Grab ein, oder ob das wirklich filmische Erfindungen sind, die Rohrwacher da streut, um uns so ein bisschen in eine andere Sphäre zu führen. Also das, was ich am stärksten gefunden habe, ist, dass der Film auch sehr explizit eine Auseinandersetzung mit dem Umgang mit historischen Artefakten sucht und das teilweise auch auf eine bisschen clumsy Art und Weise. Also gerade wenn dann Spartaco auftritt und es gibt dann so eine Kunstauktion, die werden als sehr zynisch beschrieben. Das Drehbuch macht es dann auch super explizit mit so Sätzen wie, wie kann man das das Unschätzbare schätzen und so. Da finde ich, ist der Film dann auch teilweise ein bisschen arg, irgendwie so Faust aufs Augig, also ne, die Europäer, die sich nur bereichern wollen und irgendwie diese Artefakte dann rauben und dann gibt es das schlechte Gewissen. Also Arthur hat dann so Erscheinungen, von denen unklar ist, ob die real sind oder magisch, wobei der Film, wie gesagt, da keine scharfe Unterscheidung macht, dass auf einmal irgendwelche Leute ihn ansprechen und sagen, du hast meine Grabbeilagen geklaut. Ich glaube schon, da geht es um so einen Diskurs um ne, auch historische Artefakte, irgendwie Raubkunst, wie museale Bestände zusammengekommen sind. Und ich finde, das macht er auf einer Affektebene auch ganz interessant über diese Arthur-Figur. Ich würde sagen, wenn ich jetzt so darüber nachgedacht habe, jetzt ich euch zugehört habe, es geht auch um so eine Form von Italophilie, also so eine Form von fast körperlichem Verliebtsein in ein Italien, dass das reale Italien, das man vor den Augen hat, auch so ein bisschen ignoriert. Und übergeht. Also es ist auch so eine Form von, der Film setzt sich, glaube ich, auch mit so Fremdbildern Italiens auf diese Art und Weise auseinander. Genau, und das ist, glaube ich, das, was er mit diesen musealen Artefakten ein bisschen, also so habe ich diese Szene für mich erschlossen.
Ich musste gerade, als du gesprochen hast, ganz kurz, Fabian, sorry, an Le Miravie auch denken, weil es da ja diese Fernsehsendung gibt, in der Monica Bellucci diese Fernsehfee spielt, die eben sozusagen die typischen oder noch authentischen Gemeinschaften auf dem Land quasi besucht. Und dann gibt es tatsächlich am Ende wie so eine Castingshow irgendwie, was ist die authentischste irgendwie Gemeinschaft dort. Und das gibt es ja immer wieder in ihren Filmen, diesen einerseits irgendwie selbst eine Darstellung von so einer irgendwie Gemeinschaft oder von einer Gemeinschaft einfach Menschen und gleichzeitig aber auch immer wieder sozusagen die Ausbeutung dieses Bildes für andere Zwecke.
Genau, und ich würde ja auch sagen, dass Arthur in der Hinsicht so ein bisschen wie so ein Medium funktioniert. Also das hast du, glaube ich, Nino, eher am Anfang auch gesagt, dass der verbindet halt diese Welten. Also er verbindet, und da ist diese Szene mit der Wiederauffindung eigentlich auch ganz schön, weil ich glaube, es ist so ein bisschen auch die Logik, es gibt unter dieser Schicht des industrialisierten Gegenwartsitalien des Films, also der 80er Jahre in dem Fall, quasi noch diese Schicht des authentischen, unberührten Italiens, das gleichzeitig wieder ein Bild von eben so ein Klischee auch ein bisschen ist. Also, aber eben dieser Zwiespalt, das ist ja auch so ein Dauerbrenner im italienischen Film und der italienischen Filmtheorie, also mindestens seit Pasolini mit diesem, ne, irgendwie das authentische, unberührte Land, irgendwie, in dem auch irgendwas politisch interessant ist, und dann halt diese Industrialisierung, die das so überlagert. Und damit spielt der Film definitiv auch.
Und zugleich haben wir diese eine Szene, wo ich mich auch gefragt habe, inwiefern Alice Rohrwacher selbst dann doch in diese Italophilie oder vielleicht diese Etruskophilie, diese eine Szene, in der diese Melodie, die Figur, die dann noch einmal erzählt, ja, die Etrusker seien, ja, ich weiß gar nicht mehr, was sie für Worte verwendet, auch eine Art Matriarchat gewesen oder so. Und dann gibt es diesen Moment, in dem sie, weil ihr niemand von den anderen mehr zuhört, weil diese Gang gerade so weiter irgendwie verschwindet, so direkt in die Kamera guckt, was ich auch einen spannenden Moment fand, weil der Film da auch nochmal so ein bisschen ausbricht aus dem, was er sonst so macht.
Das macht der Film ja wirklich relativ stark dann, sorry, wenn ich jetzt irgendwie, dass er, also quasi jenseits, wir reden jetzt sehr viel über diese Ebene mit den Etruskern, aber es gibt ja auch eine Ebene, die einfach einen quasi ein Dorfleben letztendlich darstellt, aber ein alternatives Dorfleben. Es geht nicht um die Bauern, sondern es geht irgendwie einerseits um die Gang von Arthur da, die eben sozusagen da von diesem Grabraub lebt. Und später, so viel darf man vielleicht auch verraten, hat Italia dann ja auch die besetzen dann halt so ein verlassenes Bahnhofsgebäude und bilden da quasi so eine Art Frauenkommune. Also das sind ja auch interessante Elemente, die sie da eigentlich auch sehr mit sehr viel Detail und sehr viel, eigentlich auch sehr viel Liebe irgendwie erzählt. Oder es gibt diese Mutter von dieser ehemaligen Freundin von Arthur, deren Namen ich schon wieder vergessen habe.
Flora.
Genau. Und also quasi gespielt von Isabella Rossellini, also auch durchaus gewollt und erkennbar und so besetzt. Und das ist halt auch so, das ist so ein verlassener, extrem prunkvolles Gebäude, das irgendwie auch ein bisschen wieder zurückweist auf diese Etrusker und Archäologie. Und dann gibt es immer diese absurden Szenen mit ihren anderen Töchtern, die irgendwie alle eigentlich irgendwie einfach so eine keifende Bande sind irgendwie. Und nur diese eine Tochter, die halt tot ist, ist eigentlich die Relevante irgendwie so ein bisschen. Und eben Italia, die da so als so eine Art, einerseits soll sie irgendwie Gesang beigebracht kriegen, aber sie ist auch einfach so ein bisschen so das Hausmädchen oder...
Ja, also ich finde auch, dass, da haben wir jetzt recht wenig drüber gesprochen, aber die Gender-Politiken des Films finde ich total spannend. Auch jetzt bei Rohrwacher insgesamt, weil sowohl in dem Film als auch im anderen hat sie männliche Hauptfiguren, die allerdings jetzt, sag mal, keine typisch chauvinistischen Typen sind, sondern irgendwie sehr stark gebrochen und bei Lazzaro sogar sehr effemiert, irgendwie auch in der Art und Weise, wie die Gesellschaft mit ihm umgeht. Bei jetzt La Chimera gibt es ganz oft Frauen, die als Gruppen auftreten. Direkt in der Eröffnungsszene gibt es irgendwie 5 Frauen im Zug, die den schlafenden Arthur beobachten und auslachen. Und dann gibt es eben diese Tochter, also es gibt sogar Enkelinnen. Ich weiß nicht, es gibt diese Szene, in der auf einmal das gefühlt ein halbes Dutzend Frauen, die, glaube ich, auch fast nicht nochmal auftauchen in dem Film, um Isabella Rossellini und Arthur drumherum schwirren. Und dann eben diese Kommune. Und ich glaube, also man könnte da jetzt richtig interpretatorisch rangehen, Arthurs Vergangenheitsbesessenheit verunmöglicht ihm, dass er irgendwie diese Kommune, die quasi zukunftsorientiert ist, die gehen in einen alten Bahnhof und machen da was Neues draus, da haut er ab direkt nach einer Nacht. Während Flora, die in dem immer weiter verfallenen Herrenhaus haust, ohne Heizung, ihn als ihren einzigen Freund bezeichnet. Und da gibt es halt auch diese eigenartige Bezug zur Vergangenheit. Und vielleicht das als letztes noch, und das Ganze ist auch für ihn romantisch aufgeladen, weil eben die Benjamina, die tote Frau, ihm immer wieder im Traum erscheint und an so einem roten, quasi Ariadne-Faden ihn unter die Erde zu locken versucht. Und also quasi, es gibt dieses ganze Motiv, dass der flüchtet aus der Gegenwart in eine irgendwie verkannte, imaginierte Vergangenheit.
Ja, ich glaube, damit können wir die Diskussion zu La Chimera langsam aus, sowie einen Erzählstrang in dem Film selbst langsam auslaufen lassen. Auf jeden Fall, wie man schon, glaube ich, merkt daran, wie vielschichtig dieser Film ist, dass wir da auch wahrscheinlich noch durchaus weiterreden könnten. Auf jeden Fall aber empfehlen, diesen Film sich anzusehen. Im Kino läuft er, wie gesagt, ab Donnerstag jetzt. Nino, dich müssen wir jetzt an dieser Stelle fast schon verabschieden. Du hast nämlich Io Capitano, den Film, über den wir jetzt als zweites reden, noch gar nicht gesehen. Ich wäre gespannt, auch zu hören, was du zu dem Film sagst, aber das machen wir dann mal an anderer Stelle. Lasse dich jetzt aber nicht gehen, bevor du nicht auch uns noch einen letzten Hinweis, das ist ja immer unsere Abschlussrubrik im Podcast, gegeben hast. Deswegen, bevor du dich verabschiedest, sag doch noch schnell, was müssen wir gerade lesen, hören, sehen? Was empfiehlst du?
Ich habe chronische Entscheidungsschwierigkeiten, deswegen sage ich jetzt einfach 2 Sachen, die mir in den...
Darfst du auch gerne.
Eine Band, die eine meiner Lieblingsbands geworden ist, haben vor kurzer Zeit ein neues Album rausgebracht. Die heißen Mannequin Posse. Die sind aus Philadelphia. Die machen melodischen Hardcore. Das ist die Basis. Und das Album heißt I Got Heaven. Und es ist einfach großartig. Es ist voller Melodie und voller Wut. Und ich finde es super abwechslungsreich. Und vor allen Dingen passt es auch unheimlich gut ins Amerika von heute. Das heißt, alle Leute, die auch vor Schreien nicht ab und zu mal zurückschrecken, sei das wärmstens empfohlen. Und ein Buch, damit, wenn Leute, die mich kennen, das jetzt irgendwann hören sollten, dann werden sie genervt mit den Augen rollen, weil ich in den letzten Wochen allen Leuten dieses Buch anempfohlen habe, obwohl ich auch große Probleme damit habe. Das heißt Kinder haben von Heide Lutosch. Das ist so ein schmaler Mattes- und Seitzband. Und sie kotzt da auf ungefähr 100 Seiten über das Kinderhaben ab. Und vor allen Dingen über die kleinen Asymmetrien, die in scheinbar gleichberechtigten Beziehungen heutzutage sich dann doch immer wieder zu Lasten der Frau ablagern. Und ich finde, selbst wenn man mit ihr nicht übereinstimmt, ist sie unglaublich präzise und treffend.
Tatsächlich ein Buch, was ich schon mal hier liegen habe, aber noch nicht angefangen habe zu lesen. Und der erste Musik, das erste, die erste Musikempfehlung der Framing-Geschichte.
Ach
Auch
was.
dafür. Vielen Dank, lieber Nino. Und damit bist du auch für heute entlassen und vielleicht aber ja bald mal wieder dabei. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Dankeschön, danke euch beiden und viel Spaß noch. Tschüss.
Ciao.
So, bevor Fabian und ich jetzt noch über den zweiten Film sprechen, kommt jetzt noch ein kurzer Festivalbericht eingeschoben. Denn genau, das wollen wir auch in Zukunft ja gern häufiger machen. Es gibt ja nicht nur die großen A-Festivals, es gibt auch viele kleine, spannende, kleinere Festivals und auch immer wieder Leute aus dem Framing-Umfeld, die sie besuchen. In diesem Fall Dunja Bialas, die war nämlich auf dem Cine Latino Festival in Toulouse, ein Festival mit einer tatsächlich schon langen Tradition, das war mir auch überhaupt nicht klar. Und mit ihr habe ich darüber gesprochen, was sie da so erlebt hat. So, und dann kommen wir jetzt zu unserem kleinen Festivalbericht, diesmal mit Dunja Bialas. Hallo Dunja.
Hallo Till.
Du warst auf einem Festival in Toulouse, Cine Latino oder so ähnlich. Ne? Ich habe das vorhin gegoogelt, dann kam erstmal Tübingen, da gibt es nämlich auch ein ähnliches Festival. Aber du warst nicht in Tübingen, sondern in Frankreich. Was ist denn das für ein Festival? Warst du da zum ersten Mal?
Also Cine Latino war ich zum ersten Mal, gibt es schon seit 36 Jahren. Und dass Tübingen das auch hat, hat ganz andere Gründe als Toulouse, als es für Toulouse zutrifft. Also Toulouse liegt ja in der Nähe der Pyrenäen. Wir machen jetzt so eine kleine landeskundliche Klammer mal auf.
Ja, gerne.
Und tatsächlich war das unter dem Franco-Regime, also dem spanischen Franco-Regime, eine Hochburg für die ganzen Exilspanier, die nach Toulouse über die Pyrenäen kamen und dort, glaube ich, die sozialistische Partei auch quasi aus dem Exil heraus weitergetrieben haben. Also da gibt es tatsächlich so eine Motiviertheit, warum Toulouse mit der spanischsprachigen Welt so stark verbunden ist, eine historische. Und als das Franco-Regime dann quasi vorbei war, haben sich die Exilspanier mehr diesen lateinamerikanischen Kino zugewandt, auch wieder recht politisch motiviert, weil das ja in den 80er Jahren, als das Cine Latino sich gegründet hat, nicht nur stark romantisiert wurde, sondern eben auch sich gegen diese lateinamerikanischen Diktaturen auch quasi aufgestellt hat und dann aber wiederum eben in Kuba so ein gewissermaßen so einen Sehnsuchtsraum gefunden hatte. Und das ist so die Tradition von dem Cine Latino und ähnlich politisch ist es heute auch immer noch aufgestellt. Also Frankreich ist jetzt nicht so allgemein bekannt für seine politische Correctness, aber tatsächlich das Cine Latino gendert durch. Man hat ganz viele politische engagierte Stände immer gehabt mit der entsprechende Literatur, was sich dann auf den lateinamerikanischen Raum bezieht, quasi diese postkoloniale Literatur und Kritik eben auch. Also so situiert sich eigentlich das Cine Latino zwischen engagierten Filmemachen und aber auch ganz stark cinephiler Filmografie. Also das ist ja allgemein bekannt, dass das lateinamerikanische Kino absolut spannende Kinematografien hervorgebracht hat.
Das heißt,
Genau.
filmische
Und
Formate sind dann schon Spielfilm, Dokumentarfilm, kurz, lang, gibt es sozusagen
genau,
Sektionen.
alles, du hast alles. Also du hast einen Wettbewerb mit Langspielfilmen, Langdokumentarfilmen, dann gibt es eben auch einen Wettbewerb für den Kurzfilm. Und da haben die sogar, unterhalten die noch ein eigenes Atelier, also so eine Art Produktionswerkstätte, die heißt Cinéma en Découverte oder en Construction, also Baustellenkino sozusagen. Und richtet sich also schon dahin, so eine gewisse Nachhaltigkeit im Festivalbetrieb zu manifestieren. Also indem eben auch Produktionen in unterstützt werden von Frankreich aus und da ein bisschen Infrastruktur auch angeboten wird, vor allen Dingen in der Postproduktion. Daneben gibt es dann auch noch Retrospektiven und diverse Fokusse, Ja, also man kann da wirklich richtig viel gucken.
Wie hast du dich denn vorbereitet? Hattest du von vornherein Filme, die du sehen wolltest, oder warst du erst mal bei dem Festival mal gucken, wie es läuft und mal reinschnuppern in alles?
Also meine Motivation, dahin zu fahren, war zum einen ein neues Festival kennenzulernen und zum anderen gab es dieses Jahr eine Retrospektive zum mexikanischen Horrorfilm der
Wow.
50er und 60er Jahre. Und da ich absolut, also neben meiner großen Leidenschaft für den Dokumentarfilm, absolut den Horrorfilm liebe, habe ich mir gedacht, dass das es doch eine Gelegenheit wäre. Ja, das war tatsächlich sehr toll. Also sich jeden Tag so zwei bis na, zwei Horrorfilme, das war tatsächlich leider nicht so viel, wie ich ihn mir oft hatte, zwei Horrorfilme aus den 50er Jahren sich anzuschauen, teilweise schön restauriert, teilweise in nicht so toller Qualität. Hat schon wirklich Spaß gemacht, ja. Und ein Film habe ich jetzt bei meiner Nachrecherche entdeckt, läuft gerade sogar auf Mubi, ist auf Mubi zu sehen. Also
Ah, haben wir direkt einen letzten Hinweis. Sehr
dann
gut.
kann man nämlich The Witch's Mirror heißt da auch im englischen Verleihtitel, im Original. Jetzt spreche ich mit meinem ganz schlechten Spanisch, El Espejo de la Bruja, also der Hexenspiegel von Chano Ureta aus dem Jahr 1962. Also Chano Ureta ist einer, der über 100 Filme realisiert hat ab der Stummfilmzeit. Also wirklich so ein ganz großer Regisseur und der hat da auch eine der damaligen Stars. Also man muss wissen, das mexikanische Kino war damals im goldenen Zeitalter noch. Und quasi so auf halbem Weg in Richtung Autorenfilm, aber immer noch so stark orientiert so an diesen Effekten von Hollywood auch. Der hat da zum Beispiel Rosita Arenas, das ist so eine der Dieben des goldenen Zeitalters, die spielt da eine der Hauptrollen. Und ich kann den Film wirklich empfehlen, macht großen Spaß erstens und zweitens lässt sich da auch stark ablesen, die subversive Kraft von Horrorfilmen. Also auch diese quasi gesellschaftlich zersetzende Kraft. Also dass Horrorfilm nicht nur einfach nur Genre Bespaßung ist, sondern tatsächlich noch so einen kritischen Impetus anlegen kann. Also wirklich ganz, ganz großartig.
Ja, ich habe es gerade bei Mubi immer aufgerufen und ein Vorschaubild verspricht schon einiges. Was hast du denn an neuen Filmen noch gesehen oder was waren so ein paar der Highlights, die du
Ja, also das
entdeckt
Highlight
hast?
und war ja natürlich die Retrospektive. Es gab noch ein zweites tolles Spezialprogramm. Also ich muss jetzt gleich sagen, dass ich die aktuellen Filme habe ich ganz schnöde links liegen lassen.
Ah, komplett.
Ja, weil es tatsächlich so ein Festival war, was ich quasi mir ausgewählt habe, um mal auch was anderes zu sehen, um nicht diesen Druck der Aktualität ständig zu haben, was ich ja sonst bei Festivals habe, also immer einen Wettbewerb und dann musst du die Filmproduktion irgendwie dir zu Gemüte führen. Ich hab mir diesmal ein bisschen was anderes erlaubt und es gab noch einen zweiten Fokus, der extrem interessant war, eben der dem kubanischen Kino gewidmet war. Und zwar gruppiert um eine Restaurierung herum von den Filmen von Nicolas Guillén Landrian, der völlig vergessen war des kubanischen Kinos, also der quasi zu diesem dritten Kino gehört, also eine starke Stimme des sogenannten dritten Kinos, also auch wieder diese subversive, antikolonialistische Handschrift eben des lateinamerikanischen Kinos. Und er hat in den 60er Jahren ganz viele so mittellange bis kurze Filme tatsächlich nur realisiert. Also es gibt auch keinen Langfilm, der von ihm überliefert wurde. Und die Restaurierungslage ist halt tatsächlich, lässt durchaus sehr zu wünschen übrig. Und ein ganz aktueller Film wiederum hat sich damit befasst. Und zwar Landrian, also wie der Regisseur heißt, so heißt auch der Film. Er ist von 2023, also wirklich tatsächlich ein aktueller Film, hatte in Venedig letztes Jahr Premiere bei dem Filmfestspielen von Venedig und ist von Ernesto Darana Serrano. Und von dem wiederum wurden dann in diesem Kuba-Schwerpunkt-Themen-Fokus auch noch Filme gezeigt. Also so, dass sich so eine relativ, ja, so eine metonymische Erweiterung dann dieses Fokus ergeben hat. Und das war wirklich tatsächlich toll. Die Kurzfilme wurden dann auch gezeigt. Teilweise eben sind die noch gar nicht restauriert, aber im Zusammenhang mit diesem Dokumentarfilm, der von diesen Restaurierungen erzählt oder auch von der Schwierigkeit, also quasi so auch so eine Herkunftsforschung gewesen, so eine, wo liegen denn die Archive, wo liegen die Kopien, was ist überhaupt erhalten, wie führen wir aus verschiedenen Kopien dann Material zusammen, dass wir einen mehr oder minder vollständigen Kurzfilm erstellen können. Das hatte die Dokumentation erzählt und dazu dann die Kurzfilme zu sehen in ihrer Gänze, das war schon wirklich toll. Also das war so, ich sag mal, so Archivarbeit, was so ein Festival leisten kann, at its best. Also zum einen so eine, also natürlich auch ein bisschen didaktisch, ne, wenn du zuerst erzählt bekommst, so ein Making-of oder so eine Restaurierungsgeschichte und dann eben nochmal die restaurierten Werke zu sehen, das war wirklich toll. Also das waren meine beiden Highlights.
Es gibt tatsächlich von ihm ein paar Kurzfilme auf YouTube, habe ich gerade gesehen. Also ich weiß nicht, das sind dann wahrscheinlich die älteren Fassungen oder Vorrestaurierungen. Aber zumindest einen Eindruck kann man sich vielleicht dann auch auf YouTube verschaffen von Nicolas Guillen und Leanne. Was wie ist so die Stimmung in Toulouse? Was sind das für Leute, die da Filme gucken, wenn du so vergleichst mit anderen Festivals? Und wirst du wiederkommen wollen?
Also was man auf jeden Fall dazu sagen muss, für alle, die sich jetzt für Toulouse und das Cine Espagnol interessieren, ohne Französischkenntnisse der avancierten Art geht das da nicht. Mhm. Also alle Filme sind auf Französisch untertitelt. Und auch wenn man sagt, okay, brauche ich nicht, ich kann Spanisch, hat man es halt ansonsten auf dem Festival schwer. Also die Festivalsprache ist Französisch. Ich habe in der Woche kein einziges Wort Englisch gesprochen und übrigens auch kein einziges Wort auf Spanisch radegebrecht, weil auch die Spanier dann eigentlich gar nicht so präsent waren. Also es ist tatsächlich ein stark französischsprachiges Publikum. Ich hatte den Eindruck, neben so ein paar Parisern sind es wirklich die Leute aus Toulouse, die da hingehen. Und eben halt auch aus der Geschichte der Stadt, dass so eine starke Verbindung zu diesem spanischsprachigen Raum haben, dass die auch absolut informiert waren, also und cinephil und geprägt waren von diesem Festival, was ja, habe ich das schon gesagt, immerhin schon seine 36. Ausgabe gefeiert hatte. Also das gibt es halt schon richtig lang. Und die Stimmung ist, zwischen Fiesta ja, und konzentrierten Filme schauen und auch Filmdiskussionen. Also das ist schon zwischen diesen beiden Polen und ich fand es eigentlich schon sehr schön. Das Festival ist insgesamt in der Stadt auch sehr präsent. Also man hat schon den Eindruck, das wird schon sehr, sehr wichtig genommen von der Region. Von daher, ich auch Toulouse an sich als Stadt ist natürlich wahnsinnig interessant. Insofern kann ich das schon sehr empfehlen, aber es ist schon sehr speziell. Also ich muss sagen, so nach einer Woche, ich war 5 Tage dort, jeden Abend Latino-Musik.
Ah, okay, das gehört dann schon dazu.
Ausschließlich spanischsprachiges Kino oder eben lateinamerikanisches Kino, das war schon dann auch ein bisschen anstrengend. Also tatsächlich sind so internationaler angelegte Festivals für mich dann doch interessanter, also wenn ich mal zwischen den Nationen hin und her springen kann oder zwischen den Sprachen. Und wenn eben nicht alles so auf Latino gebürstet ist, also man muss schon auch die Latino-Musik sehr, sehr mögen. Und damit habe ich tatsächlich dann auch meine Probleme gehabt.
Ja, dann vielen Dank, Dunja, für den kleinen Eindruck aus Toulouse. Und bis das nächste Mal.
Bis dann.
Ja, soweit Dunja Bialas. Und jetzt kommen wir aber noch zu einem zweiten aktuellen Film, der bereits im Kino läuft, wenn ihr das hier hört, nämlich Io Capitano, oder genau auf Deutsch heißt er jetzt tatsächlich Ich Capitano von Matteo Garrone. Der hat in Venedig im letzten Jahr seine Premiere. Ein Film, der beginnt in Dakar im Senegal, wo die beiden 16-jährigen Seydou und Moussa, gespielt von Seydou Sarr und Mustapha Fall, heimlich eine Reise nach Europa planen. Und genau diese Reise ist dann eben der Film Io Capitano. Und zwar durchaus als so eine epische Odyssee erzählt, in der all die Dinge, von denen wir hier in Europa aus den Nachrichten oder aus Berichten erfahren, durchaus schonungslos ins Bild gesetzt werden. Also die beiden reisen über Mali mit gefälschten Pässen in den Niger. Von dort aus geht es dann in die Sahara, schließlich nach Libyen und dann eben auch übers Mittelmeer. Und zwischendrin geschehen teils natürlich furchtbare Dinge. Menschen fallen in der Wüste vom Truck, werden zurückgelassen, eine alte Frau verdurstet, die Freunde werden getrennt, Seydou kommt in einen Folterkeller, kommt dort gerade noch dem Schlimmsten, indem er einen Arbeitsauftrag annimmt. Das ist auch wieder so in ein moderner Sklavenhandel da inszeniert. Und schließlich muss er dann eben völlig ohne Übung und Training ein nicht gerade modernes, rüstiges Schiff in Richtung Europa steuern. Bevor wir jetzt darüber diskutieren, wie der Film vielleicht das zeigt, was er zeigt und was daran vielleicht produktiv oder was problematisch ist, möchte ich vielleicht erstmal gerne fragen, wie es dir so beim Film ging. Weil ich muss sagen, ich war am Anfang oder so in der ersten halben Stunde skeptischer, als ich es am Ende war. Am Ende habe ich irgendwie dann so im Rückblick betrachtet, dann doch gedacht, vielleicht hat dieser Ansatz doch was für sich. Aber genau, bevor wir da ins Detail gehen, würde mich das mal interessieren. Hast du so auch während dem Film da manchmal so deine Haltung zu oder so geändert? Oder wie ging es dir?
Ich glaube, mein allererstes Gefühl war tatsächlich, oh mein Gott, wir müssen diese Filme immer noch machen oder immer noch sehen. Also gar nicht als Vorwurf an Garone, aber es gibt diese Filme einfach sehr lange. Also es gibt diese Filme von irgendwie Menschen aus Subsahara, versuchen sich nach Europa zu begeben, sehr lange, und irgendwie hat sich leider nicht so viel geändert, wie man das wünschen würde. Und das war, glaube ich, so der erste Impetus, was eine Genervtheit ist für die Garone, nichts kann, und für die seine Hauptdarsteller und der ganze Film nichts können. Ich habe das schon insgesamt am Anfang, glaube ich, ich habe das eigentlich sehr gerne geguckt, muss ich sagen. Ich fand die Szenen in Dakar, auch so wie dieses familiäre Umfeld der beiden, also vor allen Dingen von Seydou gezeigt wird, das habe ich schon sehr gerne gesehen. Und eigentlich dann auch die Fluchtgeschichte, das ist schon alles sehr, wie soll man sagen, es ist einerseits sehr informiert, also er hat da, glaube ich, sehr viel recherchiert schon auch, und gleichzeitig auch sehr viele Details, die, glaube ich, wenn man jetzt sozusagen einfach allgemeine Klischeebilder auf Fluchtrouten zum Beispiel abfragt, die gar nicht so ganz immer klar wären. Also dass Leute auch zwischendurch zum Beispiel Halt machen müssen, um Geld zu verdienen oder solche Sachen. Da fand ich schon sehr viel Interessantes auch erstmal dran.
Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, weil ich hatte ein Interview, glaube ich, irgendwann mal mit Garone, ich weiß nicht, gehört oder gelesen, wo er das so ein bisschen darstellt, als wäre das tatsächlich irgendwie was sehr Neues, dieser Perspektivwechsel oder so die andere Seite irgendwie der Geschichten vom Ankommen oder so zu erzählen. Während ich dann auch dachte, du schreibst ja in deinem Text für die Taz auch fast schon von einem Subgenre dieser Fluchtgeschichten, wo ich mich auch ein bisschen gefragt habe, ist jetzt ja auch genau irgendwie nichts, was jetzt erst er gemacht hat, aber hast du das Gefühl, er macht damit irgendwas zum ersten Mal, was andere Filme nicht gemacht haben?
Also, jein. Ich finde, er macht... Also erstmal ist, glaube ich, die Form tatsächlich neu. Also ich muss sagen, wenn ich überlegt habe, was mir so einfällt an Filmen, die in eine ähnliche Richtung gehen und die eine ähnliche, sagen wir mal, Produktionsgröße haben, dann ist es halt Mediterraneo von Jonas Capignano, der, ich glaube, sogar auch in irgendwas, ich meine gelesen zu haben, der war letztes Jahr, als der Film in Venedig lief, dass Capignano da auch in irgendeiner Jury saß, aber ich glaube, es war nicht für den Wettbewerb. Aber genau, und ansonsten sind es halt, also es gibt tatsächlich, würde ich sagen, einen Subgenre von italienischen Filmen zu genau dieser Form von Migration. Es gibt auch die Perspektivumkehr, wenn man das so will, also dass sie nicht aus der Perspektive, aus italienischer Perspektive, wenn man so will, erzählt wird, aber auch eben immer in kleineren Formen, aber eben, und das, da ist es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen neu dann doch, also auch Mediterraneo wechselt, glaube ich, sehr viel früher nach Italien und erzählt dann die Geschichte des, nennen wir es mal, Ankommens. Und quasi dieses, also Garones Film spielt ja wirklich, also eigentlich kommt er nie an. Also er kommt quasi nur auf dem Meer, so viel davon, glaube ich, gleich dann doch am Ende sagen, er kommt auf dem Meer vor Italien, kommen die beiden an. Es bleibt quasi, was jetzt mal die Szenen an Land angeht, bleibt es halt auf dem afrikanischen Kontinent. Und das ist schon neu, würde ich sagen. Oder zumindest in dieser Ausführlichkeit und in dieser Konzentration neu. Und auch, glaube ich, die Szenen in Libyen mit dieser ganzen Geschichte, eben was du auch mit dieser Menschenhändlergeschichte und dieser ganzen, also quasi, ich sehe relativ viele Stationen in Libyen, die verschiedene Akteure auch eigentlich beinhalten. Und das scheint mir schon was zu sein, was, also lustigerweise der erste Film macht das auch, dass, wenn ich jetzt einfach mal Italo-Film klugscheißern darf.
Aber gerne.
Come un uomo sulla terra von Andrea Segre auf jeden Fall und Dagmar Villimer. Und Dagmar Villimer erzählt quasi in dem Film seine eigene Fluchtgeschichte und Andrea Segre ist italienischer Regisseur, aber es gibt noch einen dritten und auf den komme ich jetzt nicht. Genau, und also quasi das ist so der erste Film, wo ich sagen würde, das war damals war noch Gaddafi in Libyen als Diktator dran und der Film war quasi der erste, der versucht hat zu zeigen, dieses dreckige Regime, das irgendwie Europa mit Libyen eingegangen ist, um sich quasi Migration vom Leib zu halten. Also dass quasi die in Libyen auch im europäischen Auftrag aufgegriffen werden. Und da macht jetzt irgendwie Garone schon was anderes, dass er da so eine innerlibysche Geschichte, nennen wir es mal so, draus macht mit, ich finde aber auch Ups and Downs. Also da kann man auch viel dran kritisieren.
Ja, und vielleicht lass uns mal kurz bei diesen Sequenzen bleiben, die ja schon irgendwie das Grauen auch dieser Flucht zeigen, die ja genau einerseits realistisch erzählt sind, jetzt nicht im Sinne von einer Erfahrbarmachung. Er erzählt das ja schon sehr, sehr klar als in der Tradition des europäischen Erzählkinos so und schreckt aber doch eben auch nicht vor sehr grausamen Darstellungen zurück. Und ich habe mich dann manchmal gefragt, was ist sozusagen das Publikum, das mit diesem Film angesprochen ist, welches Publikum soll sich wie davon angesprochen fühlen? Andreas Buscher hat in Venedig irgendwie auch mal was von einem, es wirkt teilweise fast wie ein Frontex-Abschreckungsvideo mitunter, weil natürlich auch Garone selber ist auch sehr stolz, dass der Film in vielen afrikanischen Ländern gezeigt wird. Und ich glaube, das sind so Fragen der Bildpolitik, die dieser Film ja einfach aufwirft und bei denen ich mir selber nicht ganz sicher bin, was dieser Ansatz, das irgendwie sehr generisch zu erzählen und als fast so eine epische Odyssee, wo ich einerseits denke, ja, irgendwie hat das schon was für sich, sozusagen auch diese europäische Hochkultur sozusagen zu okkupieren mit diesen sehr realen Fluchtgeschichten gerade und das irgendwie zu verbinden. Und andererseits bin ich mir dann aber auch immer nicht ganz sicher, welche Wirkung da dann eigentlich erzielt werden soll mit diesem filmischen Ansatz im Vergleich zu anderen Denkbaren.
Ja, es gibt ja aber auch die andere Ebene, die sollte man vielleicht an der Stelle einfach mal kurz erwähnen. Also es gibt so ein paar Szenen, in denen quasi Fantasien, Träume, Visionen von Seydou auftauchen. Also ich glaube, die erste ist diese, da werden sie kurz vor der libyschen Grenze von dem Pickup, mit dem sie bis dahin durch die Wüste gebrettert sind, abgesetzt, um es mal freundlich zu formulieren. Und eine Frau fällt zurück und kann eigentlich auch nicht mehr weiter. Und so habe ich das zumindest verstanden, stirbt da so mehr oder weniger in Seydous Armen oder in Seydous auf Seydous Schoß. Und es gibt kurz darauf so eine Sequenz, in der er so quasi die Fantasie hat, dass sie sich aber wieder erhebt und quasi federleicht an seiner Hand, glaube ich, über die Wüste fliegt oder sowas. Und solche Sequenzen gibt es, glaube ich, noch 2-3 Mal, würde ich behaupten. Also sprich, es gibt einerseits diesen, wie du sagst, sozusagen so einen, nennen wir es mal Realismus des europäischen Erzählkinos und gleichzeitig aber auch so fantastische Elemente. Und ich habe mich auch gefragt, für wen soll dieser Film sein? Also weil so richtig weiß ich das auch nicht. Und ich kann es auch nicht beantworten und ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Irgendwie hat er schon das Problem, die Leute, die das wissen wollen, die wissen es ja jetzt auch. Also das meine ich auch so ein bisschen mit diesem, oh mein Gott, wir drehen immer noch diese Filme oder wir gucken immer noch diese Filme. Diese Geschichten sind in ihrer Individualität jedes Mal wieder, sie machen wütend und sie sind erschütternd und sie sind eigentlich nicht auszuhalten und das wissen alle besser, die sich damit ja wirklich beschäftigen. Und aber davon schwappt ja auch doch genug in unser aller mediales Wohnzimmer, wenn wir das wollen, wenn wir es zulassen. Und wenn wir es nicht wissen wollen, dann weiß ich auch nicht, ob man sich so einen Film angucken geht.
Ja, eben. Und ich glaube, es gibt da irgendwie immer so einen Glaube an irgendwie so die Kraft des Kinos, da irgendwie nochmal was mehr, nochmal mehr menschlicher zu machen oder irgendwie den anonymen Geschichten was Menschliches zu verleihen. Und da bin ich eben manchmal nicht sicher, wie viel davon dann wirklich funktioniert oder ob man damit nicht wieder andere Probleme sich reinschafft. Und ich glaube, das hat so ein bisschen mit meinem auch Unbehagen am Anfang zu tun, wo ich mir dann, also es gibt ja irgendwie so ein bisschen diese Idee des humanistischen Kinos, wo am Ende kommt so raus, da sitzt sozusagen auch Menschen. Und es ist irgendwie nicht Prämisse, sondern es ist eben irgendwie das wie so eine Beweisführung. Und da war ich am Anfang so ein bisschen irritiert, weil ich mir dann dachte, dieses generische oder diese Klischees, mit denen, oder den erzählerischen Klischees, mit denen gearbeitet wird, sind die nicht dann auf der anderen Seite auch sozusagen in der Figurenzeichnung dann eben irgendwie sehr klischeehaft? Weil so richtig lernen wir diese beiden ja auch nicht als, ich sag jetzt mal so, idiosynkratische oder singuläre Figuren kennen, sondern die wollen halt Musik machen, die träumen von Europa, ne? Also sind das nicht auch schon wieder sehr generische Bilder, dann vielleicht auch aus Dakar, aus dem Senegal oder so. Und am Ende war es für mich dann aber fast ein bisschen andersrum, weil ich dachte, dieses Ende, in dem tatsächlich das wie so eine Frage ist, was in Europa passiert. Also der Film endet ja literally auf dem Meer vor Europa. Und alles, was sozusagen sonst der Diskurs ist, wie integriert man jetzt Flüchtlinge, wie können wir schaffen das alles nicht und sowas, ist sozusagen ausgelagert. Und irgendwie hat sich sozusagen von diesem Ende her mir der Film dann doch nochmal auf eine Weise erschlossen, wo ich irgendwie das Lied ganz interessant fand.
Ja, verstehe ich, aber ich glaube, es bleibt trotzdem irgendwie dieses Problem. Das Unausgegorene an diesem Film ist schon, dass er irgendwie nicht richtig, also er verwendet ja sehr viel Aufwand, also auf eine Form von Authentizitätsanschluss. Also von, es gibt konkret identifizierbare Leute, die auch als Mitwirkende am Drehbuch genannt werden, auf deren Geschichten dieser Film beruht in irgendeiner Form. Es gibt diese beiden Kids, die halt als Laiendarsteller in diesem Film gecastet wurden. Und die quasi mit irgendwie einer Variante ihrer eigenen Vornamen da auftauchen. Also es gibt schon den Versuch, sozusagen da so Authentifizierungsmechanismen einzubauen. Und dann eben diese Erzählgeschichte. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich finde, dass diese ganze mein Gott.
Authentizität.
Diesen Film so wahnsinnig viel mehr Kraft verleiht. Weil, wie gesagt, also die Geschichten. Wer sie kennen will, kennt sie. Also jetzt, und natürlich sind die immer noch mal anders, aber eben dadurch, dass es auch so Verdichtungen von mehreren Geschichten sind, sind es ja auch nicht ihre Geschichten. Also es ist ja nicht die Geschichte von den beiden Hauptdarstellern. Deswegen, also irgendwie, und ja, dieses Ende, also ich tue mich da schon auch schwer. Natürlich ist es irgendwie konsequent, auch mal zu sagen, okay, jetzt konzentrieren wir uns auf die afrikanische Seite, aber irgendwie fand ich das schon auch so, also da wird ja sehr stark auch so ein Bereicherungsmechanismus gezeigt. Also sie kommen an die malische Grenze und kaufen dann ihre Pässe. Als sie dann an der Grenze sind, gibt es quasi einen Grenzer, der sich bestechen lässt und dann so geht es
Klar,
immer
ja.
weiter. Und also quasi irgendwie zeigt er dann die Migration als einen afrikanischen Bereicherungsmechanismus und das ist doch total unbefriedigend. Also das finde ich dann schon, da wird es dann ein Problem, diese Leerstelle.
Wenn die afrikanische Seite, die er zeigt, quasi dazu auch zum afrikanischen Problem wird oder die Flucht oder
Ja, genau.
diese
Also genau. Ich
Geschichte.
finde,
Ja,
das,
das
also das
stimmt
Problem
total.
ist Europa. Das Problem ist nicht irgendwie, das Problem ist nicht, dass sich da aus Gelegenheit, aus, keine Ahnung, Kapitalismus, aus was auch immer, auch Leute auf dem afrikanischen Kontinent an diesen Leuten bereichern, sondern das Problem bleibt, dass Europa dieses Migrationsregime hat. Und das nicht irgendwie mal, zumindest zu markieren, das finde ich schon ein Problem.
Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Was ich wiederum dann ganz spannend fand in dieser, auf dieser afrikanischen Seite oder mit der Darstellung der auch der senegalesischen Realität dieser beiden Jungs ist, dass es jetzt nicht sozusagen die sind, die so voller Verzweiflung sind, dass sie nicht mehr anders können, als zu fliehen. Sondern
Ja.
es sind ja erstmal zwei Jugendliche, die glauben daran, dass es ihnen woanders besser geht, dass es in Europa, ne, zumindest so irgendwie genug Geld reicht, dass sie auch was nach Hause schicken können, dass sie dann ein besseres Leben haben und sind dann ja auch irgendeine Art von Abenteurern, die auf diese Reise gehen. Und das finde ich wieder was mir in manchen anderen Filmen vielleicht wieder eher gefehlt hat, wo es so eine reine Notwendigkeit ist, so diese Flucht. Ne? Es ist sozusagen die reine Verzweiflung, die nichts mehr anderes zulässt. Das fand ich da wiederum ganz schön gelöst, dass es auch irgendwie, dass da diese Helden oder diese Abenteurergeschichte, dieses Genre oder dieses Generische dann wieder irgendwie dem Ganzen was hinzufügt.
Das stimmt, ja. Ich meine, es gab in den, sozusagen in den Ende 2000er, Anfang 2010er Jahre auch schon mal so ein paar Filme, ich glaube da vor allen Dingen aus Frankreich, die in die Richtung gingen. Aber das stimmt auf jeden Fall, dass es diese Abenteurergeschichte gibt, die zumindest am Anfang das prägt und bei beiden auch an sehr unterschiedlichen Punkten sich verflüchtigt angesichts der Realität der Route. Das glaube ich sofort, ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt.
Weil es nicht nur um Mitleid geht, sondern eher um so ein tatsächliches Recht auf Bewegungsfreiheit, ein Recht darauf,
Genau.
irgendwie woanders hinzugehen. So. Aber genau, ich glaube, ansonsten bin ich mit der Skepsis schon auch, also oder in der Ambivalenz, sagen wir es mal so. Ne? Also ich bin da durchaus ambivalent und ich glaube, was mich so ein bisschen daran irritiert, ist, dass es da irgendwie so ein Glaube ans Kinobild gibt. Ne? Dass es schon Mehrwert dadurch gibt, dass es jetzt sozusagen eine Kinogeschichte ist, die diese ganzen Sachen bebildert, ne? Vom Folterkeller bis zum irgendwie zur Wüstenflucht. Und da bin ich mir irgendwie noch nicht sicher, ob das wirklich was Produktives unbedingt ist.
Ja, und also ich muss auch gestehen, ich war wirklich von dem Film ein bisschen überrascht eigentlich auch. Also das Garone ist ja eigentlich jemand, der eigentlich auch eher bekannt ist für Filme, in denen es so irgendwie auch um fantastische, märchenhafte, wie auch immer Elemente geht. Also eigentlich, wenn man es quasi zurückbindet an das, was wir vorhin hatten über Rohrwacher und La Chimera, das ist nicht ganz weit von dem, was Garone vielleicht in einer sehr viel auch konventionelleren und auch irgendwie etablierteren Form, aber ich meine irgendwie dann auch doch schon irgendwie auch, wofür er steht. Also ich meine, der letzte davor war Pinocchio, wenn ich es richtig erinnere. Davor gab es diesen Märchen der Märchen,
Dogman gab
genau,
es noch.
Dogman, und dann dieser das Märchen der Märchen mit irgendwie, der ja auch eine große Produktion war, mit Salma Hayek in der Hauptrolle oder einer der Hauptrollen. Also das ist ja jetzt jemand, der nicht eigentlich auf diesen, auf dieses, dieses Die Real, also das ist ja so ein bisschen so ein Ken Loach-Ding. Das ist der Realismus, genau, der Realismus, der irgendwie dazu da ist, der Realität noch ein Moralurteil beizugeben. Das ist ja eigentlich gar nichts, was Garone so sehr macht. Und ich glaube, da war ich überrascht, dass es wirklich,
Dass es diesen Film gibt.
ja, und dass er sich nicht mehr Freiheit dann doch auch nimmt. Also ich habe dann irgendwie auch den Eindruck gehabt, er ist irgendwie auch eingeengt. Er hat sich da selbst in so eine Ecke manövriert, sich von der Authentizität der Geschichten was vorgeben zu lassen und irgendwie keinen. Dann eben so eine Moralgeschichte dazu erzählen, die nicht besonders interessant ist eigentlich letztendlich. Nur in
Ja.
ihren Realismen halt irgendwie interessant ist, aber nicht in ihren Beurteilen.
Ja, es ist, ja, bleiben wir ein bisschen ratlos vor diesem überraschenden Film, der aber ich trotzdem sagen würde, sich durchaus lohnt, sich anzugucken und dann vielleicht einfach mit weiter zu diskutieren. Und genau, damit sind wir am Ende von unseren Filmbesprechungen und auch fast am Ende dieser Ausgabe. Aber auch dich, lieber Fabian, will ich natürlich noch fragen, ob du was zu empfehlen hast für unsere Rubrik Letzte Hinweise.
Ich würde, glaube ich, einfach Nino nachmachen und jetzt zwei Dinge empfehlen.
Ja, darfst du gerne.
Das eine ist, ich glaube, nächste Woche, vielleicht ist auch übernächste, eröffnet im Museum Charlottenburg eine Ausstellung zu dem ersten Jahrgang der DFFB, also der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin, dem ja so illustre Leute wie Farocki und Bitomski und solche Leute und Helke Sander angehörten. Und ich glaube, das kann ganz interessant sein, weil wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Kinemathek dafür auch ein paar Filme, so Bewerbungsfilme oder Erstaufnahmefilme oder
Ja,
sowas
auf jeden Fall.
digitalisiert. Das klingt auf jeden Fall ganz interessant. Ich habe die jetzt auch noch nicht gesehen, weil, wie gesagt, macht erst irgendwie demnächst auf. Aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das andere ist tatsächlich ein Film, der ich hoffentlich überhaupt noch läuft. Nee, stimmt, der startet auch erst diese Woche, nämlich Omen von Baloggi, der letztes Jahr in Cannes lief, wenn ich das richtig erinnere. Baloggi war so jemand, der vorher vor allen Dingen auf Experimentalfilmfestivals mit so ziemlich tollen Crossovers von afrikanischer Modekultur, magischer Welt und Identitätsfragen, würde ich jetzt mal so vage formulieren, unterwegs war. Und der neue Film ist auf jeden Fall auch sehr toll. Und ich finde das einfach unglaublich toll, gerade dass man jetzt dieses Jahr zwei wahnsinnig tolle, aber sehr gegensätzliche Filme, afrikanische Filme auch mal im große Kinostarts hier gekriegt haben, nämlich Mami Wata und eben Omen. Also von daher große Guckempfehlung.
Ja, spannend. Läuft auch im Cinema Transtropia, glaube ich, zweimal. Habe ich mir nämlich auch irgendwie in den Kalender da rausgesucht. Genau, ich würde noch hinweisen, zumindest aufs Achtung Berlin Festival, was jetzt vom 10. bis 17. April in verschiedenen Berliner Kinos stattfindet. Als einziges empfehlen, weil ich jetzt schon kenne, kann ich Katharina Lüdins und Das Man ohne Täuschung zu leben vermag. Aber ich bin auch gespannt auf Filme von Jonas Rothländer, Franz Müller oder Elfie Niekesch. Und überhaupt lohnt sich das immer, auch mal vorbeizuschauen bei Achtung Berlin. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Framing-Folge angekommen. Ein weiteres Mal der Hinweis: Bitte gebt uns ruhig Feedback, auch bei podcast@kritik.de, falls euch was gefällt, nicht gefällt, falls ihr Ideen habt für Themen zu Sendungen oder sonst irgendetwas zu sagen. Liked und bewertet uns, empfiehlt uns weiter. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Fabian Tietke. Schön, dass du dabei warst, Fabian.
Ja, danke, hat Spaß gemacht.
Ja, sehr schön. Mir auch. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Framing, der Filmpodcast von Kritik.de.